Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer bei SAQ Folge 72. Adrian und ich beschäftigen uns normalerweise mit selten gestellten, aber stellenswerten Fragen aus Geisteswissenschaft und Naturwissenschaft. Heute kommt neben Philosophie und Psychologie noch ein bisschen Geschichte rein. Wir reden über Terror und Katastrophen und wie sich das auf die Bildung von Verschwörungsmythen auswirkt. Ich werde natürlich meiner Natur gemäß über das antike Rom erzählen. Wir sprechen aber auch über aktuelle Themen wie Trump oder auch mittelaktuelle Themen wie 9/11. Aber zuerst mal herzlich willkommen im Sackstudio, Adrian.
Vielen Dank, hallo, schön wieder hier zu sein. Bevor wir in das Thema, was du schon kurz angeschnitten hast, einsteigen, gibt es natürlich wie immer noch die Seldomly Asked Unrelated Question. Und da hat Max mir erzählt vor der Folge, dass er da eine Idee hat.
Ich habe kürzlich vor einem Geschäft gesehen, wir sind geöffnet. Und das hab ich so komplett falsch gefunden.
Das hat mich einfach getriggert.
Ja, dass ich mich gefragt habe, was ist eine gute Alternative für ein Offenschild vor Geschäften?
Wir haben offen.
Wir haben offen. Ah, alle diese Personalpronomen in diesen Schildern. Wir sind geöffnet ist immer komplett falsch. Wir haben geöffnet, finde ich okay, aber das ist so eine komische Geschichte, so eine kleine. Ich finde einfach irgendwas anderes, rein mit ihnen oder sowas.
Ich dachte, meine spontane Idee war so ein Roboter, der einfach merkt, wenn du ins Geschäft gehst und dann so etwas sagt wie, kommen Sie rein, willkommen, Sie können jetzt die Services von uns genießen oder irgendwie sowas, einfach so ein interaktives, nicht mehr nur ein Schild, sondern einfach gleich einen Willkommensgruß. Ich habe dann an das Japanhaus gedacht, was du mal, ich glaube, im Pre-Talk oder in der Sau erzählt hattest, dass du ein Erlebnis hattest in einem Laden hier und da einfach reingegangen bist und dann sofort so ein Mann ankam und dir etwas gesagt hat.
Das war richtig bescheuert. Ich kann es ja noch mal kurz rekapitulieren. Ich bin reingegangen, das ist so ein Geschäft für so japanische, so Teeartikel und so und ich trinke eigentlich noch gern so asiatischen Tee und ich dachte, ich gehe einfach mal rein, aber so Geschäfte im ersten Stock sind schon so suspekt für mich. Bin ich reingegangen, ist sofort so ein älterer Herr auf mich zugerannt gekommen und hat gesagt, hallo, ja, kann man Ihnen helfen? Und ich so denke, lass mich doch eine Sekunde hier mich umschauen und dann hat er gesagt, wir sind ein Verkaufsgeschäft seit 150 Jahren.
Genau.
Was ist das für eine Info?
Der könnte auch draußen stehen und den Leuten auf der Straße das sagen. Dann wüssten alle, der Laden hat geöffnet.
Dann wird noch weniger reingehen.
Genau.
Eigentlich kann man die Sau noch ein bisschen erweitern. Was für Schilder schrecken dich ab bei Geschäften?
Oh.
Zum Beispiel diese blinkenden LED-Anzeigen und so. Bei so, jetzt rede ich schon wieder von Dönerbuden. Das stresst mich immer bei Dönerbuden.
Ja. Auch diese weiß-rot-blauen Säulen, die vor den Barbershops stehen.
Ich habe mal nachgelesen, woher das kommt. Und anscheinend ist das irgendwie so, dass man früher bei Barbershops so die blutigen Handtücher, weil man oft so auch so Furunkel mal abgeschnitten hat oder solche Sachen, das hat halt geblutet, dass man dann die blutigen Handtücher so um so Säulen gehangen hat draußen. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Es scheint irgendwie nicht so einleuchtend, habe aber keine bessere Erklärung gefunden.
Ich meine, wo kommt dann das Blau her?
Hey, keine Ahnung, aber ich denke da immer, jetzt immer, wenn ich das sehe, denke ich da dran und dann finde ich es noch ein bisschen blöder, als es eh schon ist.
Ich denke da auch immer dran, seitdem du es mir erzählt hast.
Das ist aber nur bei so Barbershops so, wo man sich, also ja, wirklich Barbershops, wo man sich halt auch rasieren kann und so. So ein Friseur hat es doch normalerweise nicht.
Ja, eigentlich nicht.
Falls irgendwelche Friseure oder Friseurinnen uns zuhören, sollen sie sich unbedingt melden, wenn sie so ein Teil installiert haben und wissen, warum.
Ja.
Und nicht einfach, ich glaube, das hat einfach mal jemand gemacht und das haben jetzt einfach alle.
Könnte schon sein.
Das signalisiert Vintage.
Ist halt schon einfach auch wie so eine LED-Leuchte, so ein bisschen von früher.
So farbige LED-Leuchten bei Dönerläden, da denke ich immer gleich an Kakerlaken. Was auch okay ist.
Ich weiß nicht, was mich abschrecken würde bei Läden. Es muss schon einladend sein.
Das wäre ein gutes Schild. Sie sind eingeladen.
Ja, da haben wir das Problem gelöst.
Man kann in Bern zumindest bei vielen Kaffeeshops so ein Solidaritätskaffee kaufen. Also man kann so wie im Voraus einen Kaffee kaufen, den man aber nicht mitnimmt und den dann Leute beziehen können, die nicht die finanziellen Mittel haben. Das finde ich eine coole Idee.
Ja, pay it forward. Kommt aus, also ich weiß nicht, ob es aus den USA kommt, dieser Trend, aber es ist auch so eine amerikanische Angewohnheit, dass man einfach so einen Nächstenliebe-Akt ausführt, indem man dann einfach sagt, ja, hey, ich bezahle jetzt dem Nächsten noch seinen Drink.
Was ist das aber auch, das hat immer gleich so eine Adrenalinkomponente. Was ist das für ein Wohltätigkeitslotto?
Ja, in den USA ist es wirklich so, dass man einfach dem Nächsten oder der nächsten Person dann die Sache bezahlt, die vielleicht auch gar nicht bedürftig ist. So, was du jetzt erzählt hast, das macht schon mehr Sinn, dass man einfach dann sagt, okay, man bezahlt das für eine Person, die es wirklich braucht.
In den USA auch so Schilder rumwirbeln vor Geschäften oder bei Autobahnen und so. Das gehört irgendwie auch für mich dazu.
Ja.
Das würde ich, hätte ich auch gar keinen Bock mehr. Aber da sind wir eigentlich schon ein bisschen beim Thema von heute, oder? Trends aus den USA. Nein, das ist natürlich jetzt ein bisschen überspitzt gesagt, aber wir werden uns mit Verschwörungsmythen befassen, die aus Katastrophen herausgewachsen sind. Die USA hat da ein paar gute Beispiele, aber auch Europa hat da gute Beispiele, wie ich noch erwähnen werde.
Mhm.
Dazu haben wir die SAQ heute.
Macht uns Terror schizophren?
Heute bei Seldomly Asked Questions. Terror und Wahn.
Wir sind hier im Brutkasten.
Im Brutkasten der Ideen zwischen Psychologie und Philosophie.
Ja, das ist in der Tat etwas USA-lastig heute. Es gibt da einige Personen, einige Erzählungen, die wir besprechen, die dort herkommen. Mit der SAQ von heute, die habe ich mir ausgedacht. Das ist natürlich ein bisschen provokant formuliert, macht uns Terror schizophren. Da kann man eigentlich pauschal schon sagen, nein, weil Schizophrenie ist eine psychische Krankheit, die ist sehr komplex und da gibt es viele Sachen, die da passieren. Und Wahngedanken sind da nur ein Teil von, ein Symptom quasi. Also es gibt wahnhafte Schizophrenie. Deswegen dachte ich an Schizophrenie, aber natürlich ist das nicht ganz ernst gemeint, sondern wir beschäftigen uns heute mit Wahngedanken, mit Verschwörungsglauben und fragen da eben, ob Terror oder andere kollektiv traumatische Ereignisse, wie zum Beispiel Katastrophen, aber eben auch Terroranschläge, ob die uns dann wahnhafter machen.
Ich finde eben Schizophrenie doch gar nicht so schlecht, wenn ich drüber nachdenke. Einfach weil wir ja über so Katastrophen und Terror sprechen. Und da ist es schon auch so, das ist einfach so ein intensives Erleben, so eine Ausnahmesituation, die dann im Nachhinein irgendwie dazu führt, dass eine Gesellschaft so wahnhafte Gedanken entwickelt, zumindest Gedanken entwickelt, die darauf schließen lassen, dass nicht alles mit dem Rechten zugeht. Aber man hat eigentlich gar keine richtigen Beweise dafür. Aber es geht so ein Raunen durch die Gesellschaft. Und so gesehen finde ich den Vergleich dann zu Personen, die paranoide Episoden haben, gar nicht so schlecht oder wahnhafte Episoden haben.
Ja, also bei Schizophrenie, da denke ich eben auch, das ist eine Krankheit, da denken viele vielleicht, das ist so sehr genetisch bedingt oder da, das hat man oder das hat man nicht. Aber ich glaube, das wird auch sehr stark von Stress beeinflusst. Und bei dem Thema von heute haben wir eben auch enormen Stress, der dann eben so Wahngedanken provoziert. Also Gedanken, die nicht besonders rational mehr sind, die vielleicht übertrieben sind oder ein bisschen von der Realität dann entfremdet. Also du kannst starke Überzeugungen haben, du kannst etwas glauben, weil du einfach überzeugt bist davon, aber um Wahngedanken zu haben oder um wahnsinnig zu sein, musst du dann schon noch ein bisschen weitergehen und wirklich ohne große Evidenz und auch gegen so einen Common Sense das Glauben.
Genau, also dieser unkorrigierbare Aspekt von Dingen, die man glaubt, ist ja das, was Wahn ausmacht, also eine unkorrigierbare Falschbeurteilung und so eine gewisse motivierte Vehemenz, mit dem man das auch vertritt. Also man hat quasi so eine absolute subjektive Gewissheit, dass etwas wahr ist, auch wenn man es vielleicht nicht beweisen kann. Ich meine, bei Wahn gründet das halt oft auch auf Sinneswahrnehmung oder auf falschen Sinneswahrnehmungen und deshalb ist man so unbeirrt dabei.
Ja, es ist eben so, dass Wahn ein Element, wie ich schon angesprochen, von der Schizophrenie ist. Und da ist es auch so, dass Menschen so Verknüpfungen machen zwischen Sachen, die eigentlich nicht sehr logisch sind oder die ein bisschen weit hergeholt sind.
Ein klassisches Beispiel ist ja der Verfolgungswahn, dass man das Gefühl hat, es gibt ständig Leute, die einen beobachten. Oder ich meine, das ist auch so ein typisches Symptom, dass man sehr egozentristisch denkt, also dass man das Gefühl hat, alles ist für einen selbst gemacht oder es dreht sich alles nur um die eigene Person, was irgendwelche Menschen zufällig auf dem Parkplatz machen beispielsweise. Und die Abgrenzung zu dieser populären Auffassung von Schizophrenie ist vielleicht noch wichtig. Also es geht dabei nicht unbedingt um eine gespaltene Persönlichkeit, also die dissoziative Persönlichkeitsstörung.
Genau, das wäre eine gespaltene Persönlichkeit. Schizophrenie, wie gesagt, wird eben durch andere Symptome definiert. Aber das lassen wir jetzt auch erstmal hinter uns, denn wir wollen uns wirklich nur auf das Symptom der wahren Gedanken konzentrieren und fragen eben, ob so einschneidende Ereignisse, kollektives Trauma, Terroranschläge als gutes Beispiel, finde ich, ob die bei Menschen dann eben so eine Tendenz zu wahnhafteren Gedanken hervorrufen, also zum Beispiel zu Verschwörungsglauben.
Ich finde eben, man könnte eigentlich auch fragen als SAQ, ist Verschwörungsmythos das gesellschaftliche Äquivalent zu individuellem Wahn? Also, dass so Mythen umgehen und sich so wie von selbst fast vervielfachen in gewissen Kreisen auch so evidenzresistent sind, also dass man eigentlich gar keine Beweise dagegen vorbringen kann, weil die betroffenen Menschen sich nicht von sowas beeindrucken lassen. Im Vergleich dazu, dass das Individuen natürlich auch betreffen kann. Also ich meine, die Übergänge sind irgendwie ein bisschen fließend, aber gesellschaftliches Trauma kann meines Erachtens dazu führen, dass eigentlich keine einzelnen Individuen unbedingt diese Verschwörungstheorien oder Mythen entwickeln, sondern dass sich das so ganz langsam gesellschaftlich entwickelt. Der eine hört mal da das, der andere hört mal da das andere und dann gibt es natürlich Individuen, die davon Profit machen und darüber werden wir auch noch sprechen. Wir haben ja mehrere Beispiele. Ich glaube, das Attentat auf Donald Trump ist eines der neueren Beispiele, das wir besprechen wollen.
Genau. Für die, die davon nichts gehört haben, am 13. Juli diesen Jahres gab es ein Attentat auf Donald Trump, das er leicht verletzt überlebt hat. Es war schon ziemlich surreal, weil ich habe davon erfahren, als mir meine Freundin einfach so ein Instagram-Video gezeigt hat und so meinte, oh, es gab jetzt ein Attentat auf Donald Trump. Und ich dachte so, was, das kann doch nicht sein. Und es war wirklich, ja, ziemlich unglaublich, weil man denkt, diese Menschen sind so gut geschützt. Es kann doch nicht sein, dass dann jemand einfach auf den schießen kann. Aber es ist eben dann doch so, dass es ziemlich engmaschige Sicherheitsvorkehrungen gibt, aber dann doch irgendwo immer eine kleine Möglichkeit ist. Und es gab dann eben so einen jungen Mann, der auf Donald Trump mit einer sehr leicht verfügbaren semiautomatischen Waffe oder auf jeden Fall einem Gewehr, was in den USA sehr leicht zu kaufen ist, dann geschossen hat. Und ich glaube, weil er Donald Trump verfehlt hat, hat er dann in die Masse geschossen. Es sind auf jeden Fall 2 Menschen gestorben dabei. Und das war natürlich schon ein ziemlich einschneidendes Ereignis.
Es ist jetzt nicht so die typische Katastrophe, aber ich finde es trotzdem gut, das zu nennen, weil natürlich gleich so Verschwörungstheorien entstanden sind, vor allem so unter dem Namen der False Flag Operation, also so nennt man das, wenn so ein Angriff inszeniert wird, um die öffentliche Meinung zu manipulieren. Das läuft immer sofort unter dieser Frage, so wer profitiert, wenn etwas passiert, also wer profitiert in dem Fall, wo Donald Trump angegriffen wird. Natürlich ist es in diesem Fall vor allem die Republikanische Partei, also es ist vor allem Donald Trump, weil er es überlebt hat. Und das führt natürlich dann schnell dazu, dass es auch von linker Seite Theorien gab, warum Donald Trump jetzt angeschossen wurde und wie das hätte inszeniert sein können, dass es ihm persönlich was bringt.
Genau, also von rechter Seite gab es natürlich die Verschwörungsideen, dass Joe Biden das in Auftrag gegeben hat. Das gab zum Beispiel ein Repräsentant des House of Representatives in den USA, Mike Collins von der Republikanischen Partei, der hat gepostet, dass Joe Biden den Befehl gegeben hat für dieses Attentat. Und Alex Jones, ein auch bekannter Verschwörungsideologe aus den USA, hat gesagt, dass der Deep State dahinter war, also so eine schwammige Organisation von Leuten, die eben nicht unbedingt Joe Biden sind, aber dann doch irgendwie was mit ihm zu tun haben wahrscheinlich, aber einfach so die Strippen ziehen im Hintergrund der amerikanischen Politik und dass das so ein Staatsstreich sein sollte. Also da gab es dann schon einige Verschwörungsideen, die so zirkuliert sind, die dann teilweise etwas logischer noch waren. Und dann im Fall von Alex Jones finde ich das schon ziemlich, ja, das ist dann schon nicht mehr ganz so rational. Aber auch, dass Joe Biden die Ermordung von Donald Trump in Auftrag geben würde, es macht auch nicht so viel Sinn, wenn man drüber nachdenkt. Weil es gäbe ja jemand anders, der dann in die Bresche springen würde. Und man hat das ja jetzt schon gesehen, wo Trump das überlebt hat und dann die Faust nach oben in den Himmel streckt und eben super Bilder bekommt für seinen Wahlkampf und sich dann inszenieren kann als ein Kämpfer und was weiß ich nicht was. Das ist für Joe Biden politisch dann eher nachteilig gewesen. Und so wäre das auch gewesen, wenn Donald Trump jetzt gestorben wäre.
Ja, also ich meine, es sind natürlich zwei Ideen hier, dass Trump inszeniert, dass er ins Ohr geschossen wird. Das ist relativ unwahrscheinlich. Ich meine, das wäre Millimeterarbeit, diese Inszenierung.
Genau.
Das wäre auch sehr riskant. Ich meine, er hätte ja ein anderes Körperteil wählen können. Und dass Biden die Ermordung von Trump in Auftrag gibt, das ist wirklich vor allem von Alex Jones verbreitet worden. Und Alex Jones verbreitet gleichzeitig auch extrem viele so antisemitische Verschwörungsmythen, die eben mit dem Deep State zu tun haben und auch mit den Rothschilds zu tun haben, also diese einflussreiche Familie, die im Bankengeschäft ist und die Welt Strippen zieht. Ich habe das eben mal nachgeschaut, woher das eigentlich kommt mit den Rothschilds. Also ich habe schon ein paar Mal was dazu gelesen, aber anscheinend wurde das tatsächlich von den Nazis in so einem Propagandafilm, die Rothschilds, in Anführungszeichen aufgearbeitet, also komplett falsch dargestellt, wie Nathan Rothschild oder Nathan Rothschild bei Napoleons Niederlage in Waterloo seine Finger im Spiel gehabt haben soll. Also der hat dann durch Anleihengeschäfte relativ viel Geld verdient, weil er anscheinend als erster von dieser Niederlage von Napoleon wusste und dann so Falschinformationen verbreitet hat.
Mhm.
Und das ist, wenn es schon so anfängt, ist es eigentlich krass, dass das eigentlich immer noch kolportiert wird von Alex Jones beispielsweise, der dann eben diese Weltelite verantwortlich macht für so Planungen, für Einflussnahme auf große Ereignisse und die Rothschilds spielen da immer eine Riesenrolle. Also es ist immer rückführbar auf diesen antisemitischen Mythos.
Ja, also ich habe in der Recherche für die Folge auch mal so eine Wikipedia-Liste von populären Verschwörungsmythen durchgesehen und da war es auch so, da waren die meisten einfach so antisemitische Verschwörungsmythen, wo dann zu verschiedensten Themen das dann ging, aber immer wieder irgendwie auf die Juden zurückkam. Also man sieht da schon diese Tendenz, dass da einfach eine gewisse Gruppe ins Kreuzfeuer gerät der Desinformation.
Es ist ja nicht mehr so, dass das unter dem Deckmantel von Weltelite jetzt antisemitisch wird, sondern jetzt ist auch so, dass zum Beispiel gemäß Steve Bannon, also dem ehemaligen Trump-Berater, steckt da in Wahrheit China dahinter im Verbund mit den Persern, also so ein ewiger Kreuzzug der Perser gegen den Westen. Und da hat sich Alex Jones dann schlussendlich auch drauf gestützt und das dann als Steilvorlage genommen, sodass er Biden beschuldigen konnte, dass er da Geld investiert habe in diese Terroranschläge und so weiter. Das ist komplett schwachsinnig.
Ja, also da geht es nicht wirklich mit dem schärfsten Verstand zu oder zumindest nicht an der Oberfläche. Hinter den Kulissen vielleicht schon, wenn Menschen diese Verschwörungsmythen aktiv verbreiten, um eben persönlich zu profitieren. Und Infowars, der, ich weiß nicht, ist es ein Sender oder ein Kanal von Alex Jones, hat auf jeden Fall auch so einen riesen Merchandising-Shop, wo dann Alex Jones mit Sachen verkauft, auch so zum Beispiel Prepper-Kits, also Gegenstände, die einem in einer apokalyptischen Situation dann helfen sollen, wie zum Beispiel so ein Zelt oder so.
Er verkauft auch Nahrungsergänzungsmittel und Medikamente. Es ist
genau.
Also diese Brainforce, Sachen und dann auch Potenzpillen, so Viagra oder so, oder Viagra unter anderem Namen.
Genau.
Einfach so komplett offensichtliche Verbindungen zur Manosphere irgendwie hier und zu den Incels. So zufällig die solche Podcasts und Nachrichtensendungen sehen und konsumieren.
Ist auf jeden Fall sehr wichtig in der Endzeit, wenn es mal wirklich drunter und drüber geht.
Genau, wenn du dann Erektionsprobleme hast, dann
genau.
hilft dir wenigstens Alex Jones mit einem YouTube-Kanal von 2,4 Millionen Abonnenten bis 2018. Es wurde danach gesperrt.
Ja, schon ein bisschen schaurig. Aber was ich noch sagen wollte, ist, dass diese Verschwörungsmythen, je verrückter sie werden, desto dramatischer sind die Ereignisse, auf denen sie basieren oder durch die sie getriggert werden, finde ich persönlich. Das ist meine Meinung oder mein Eindruck. Aber ich habe schon das Gefühl, jetzt nach dem Attentat auf Trump zum Beispiel, er ist mit dem Leben davongekommen. Es ist natürlich ein einschneidendes Ereignis. Es sind leider auch einige Menschen gestorben. Aber es ist verglichen mit gewissen anderen Ereignissen, wie zum Beispiel 9/11, dann doch ein eher kleineres Ereignis, was wahrscheinlich relativ schnell vergessen werden wird. Schneller als 9/11 zumindest. Und nach 9/11, wo ja über 3000 Menschen gestorben sind in diesen Terroranschlägen, da gab es eben eine Vielzahl von Verschwörungsmythen. Und die waren dann teilweise auch ziemlich absurd. Also dass zum Beispiel dann Sprengstoff unten in den Türmen platziert wurde. Also dass es nicht nur ein Flugzeug war, was dann in die Türme geflogen ist, sondern dass dann auch Menschen da gezielt irgendwo anders in den Türmen dann Sprengstoff platziert haben, damit es dann eben zum Einsturz kommt.
Ja, das war dann die Reaktion eben auf diese Jet Fuel Can't Melt Steel Beams Theorie, dass man gesagt hat, ja, mit Kerosin, also das, was die Flugzeuge antreibt, kann man eigentlich gar nicht diese Hitze erreichen, um so Gebäude einstürzen zu lassen. Dann sprechen immer so vermeintliche Architekten oder Statiker zu diesem Thema. Interessant ist ja eigentlich dann zu erklären, warum nicht große Verschwörungsmythen aus so kleinen Ereignissen entstehen oder kleineren Ereignissen. Also ich meine, wir vergleichen Attentat von Trump mit 9/11, deshalb sind die Größenverhältnisse hier so extrem, aber wir werden ja in Zukunft noch sehen, was denn alles noch erwachsen wird aus diesem Attentat auf Trump. Aber ich glaube, es gibt schon psychologische Mechanismen, die da eine Erklärung bieten können.
Genau, also ich habe das Gefühl, dass es schon jetzt nach einigen Wochen wieder ziemlich runtergekocht ist, dass die Medien in den USA, die sich natürlich darauf gestürzt haben, auf dieses Attentat, jetzt schon wieder weitergezogen sind. Und dass es die Menschen auch nicht so sehr beschäftigt, weil ja, Trump hat es eben überlebt und dadurch ist das dann nicht so eine Dramatik für Trump oder für die Trump-Anhänger wie ein Ereignis, wo er eben getötet worden wäre. Und 9/11, das war eben so ein kollektives Trauma für die USA oder auch für die westliche Welt, war das natürlich ein Riesenschock, dass so ein Terrorattentat möglich wäre. Und die Zahlen, also von getöteten oder verwundeten Menschen, die waren enorm. Also 3000 Menschen, die einfach gestorben sind dabei. Aber es wurden ja auch sicherlich Zehntausende traumatisiert davon. Also es war ja wirklich etwas, was auch sehr viele Menschen miterlebt haben. Und da kann man dann wirklich von so einem kollektiven Trauma reden und eben dann schauen, ob so ein extrem kollektiv traumatisierendes Ereignis dann mehr Verschwörungsmythen hervorruft. Und da gibt es eben die Idee des Proportionality Bias, wo diese Idee kursiert in der psychologischen Forschung, dass die Intensität des Ereignisses dann auch die Intensität der Verschwörungsglauben vorhersagt. Also beim Ereignis, was dann kollektiv traumatisierender ist oder einschneidender, da würden dann auch mehr Verschwörungserzählungen vorhergesagt, die dann in Folge kursieren. Und das ist so ein bisschen das, was ich auch erlebe, wie ich finde. Denn zu 9/11 hört man heute noch viele Verschwörungserzählungen oder da haben sich so einige von diesen Verschwörungserzählungen wirklich so verselbstständigt und sind so als Memes unterwegs in der Kultur heute.
Bei der Proportionality Bias, das heißt ja quasi einfach, große Ereignisse brauchen auch große, komplizierte Erklärungen. Ich glaube, da geht man einfach sehr so von seinem individuellen Erleben aus. Wenn man viel ändern will und viel erreichen will, muss man halt auch viel investieren und man projiziert das dann so auf die Weltgeschichte. Und ich glaube, es fällt dann vielen Menschen schwer, instinktiv einfach so nichts sagende kleine Ursachen zu finden in bedeutenden Ereignissen. Also keine Ahnung, zum Beispiel, es gab eine Studie, da wurde gezeigt, dass Versuchsteilnehmer eher davon ausgehen, dass der Tod von einem fiktiven Staatsführer politisch motiviert irgendwie herbeigeführt worden ist, also durch einen Anschlag, wenn nachher ein Krieg auch ausgebrochen ist in dieser Fiktion. Und wenn dieser Todesfall aber keine Umwälzungen zur Folge hatte, also wenn dann einfach ein neuer Staatsführer gewählt wurde in dieser fiktiven Geschichte, dann haben mehr Teilnehmer der Studie gesagt, es ist nur eine natürliche Todesursache.
Genau. Oder es gab die Erzählung, dass ein Präsident beim Attentat verletzt wird, beziehungsweise getötet wird. Da gab es zwei verschiedene Fälle in diesem Experiment, die eben dann den Teilnehmenden erzählt worden sind. Und dann wurden die Teilnehmenden gefragt, ja, was würden sie denn sagen, was würden sie glauben? Und da war es so, dass dann die Situation mit der schlimmeren Folge, also mit der Todesfolge für den Präsidenten, mehr mit Verschwörungen in Verbindung gebracht wurde, als die Situation, in der der Präsident nur verletzt wurde. Was interessant ist, ist, dass diese Studie von 2007 ist und das so ein bisschen, ja,
Trump vorweggenommen gesagt,
hat. Ja. Also das ist eben dieses Proportionality Bias, wie du schon richtig gesagt hattest gerade, das ist eben, wenn du einfach das Ereignis als nicht so monumental einschätzt, dann bist du auch weniger geneigt, einer Verschwörungserzählung auf den Leim zu gehen. Und eine Studie hat eben auch die existierenden Verschwörungsglauben der Teilnehmenden erhoben und dann eben dafür kontrolliert und gefunden, dass es eben auch unabhängig davon so ist, dass es eben dieses Proportionality Bias gibt, egal ob jemand viel oder wenig Verschwörungsmythen anhängt.
Ich bin eigentlich auf die Idee gekommen für diese Folge oder für den Zusammenhang, weil ich mich mit so einem einschneidenden Ereignis im antiken, also besser gesagt spätantiken Rom beschäftigt habe. Und auch da sieht man so diesen Proportionality Bias ein bisschen, weil das im Vergleich zu dem, was das Römische Reich erlebt hat, vorher einfach extrem war. Also ich meine, das Römische Reich war immer wieder in Kriege verwickelt, es gab immer wieder Plünderungen, Hungersnöte und so weiter. Aber im Jahr 410 nach Christus wird Rom geplündert von den Goten. Das ist so eine Bevölkerungsgruppe, die da nicht richtig integriert wurde ins Römische Reich. Und das war anscheinend so schlimm für Rom, also ich rede jetzt von der Stadt, dass nachher etliche Verschwörungstheorien kursiert sind. Es wurden den Heiden die Schuld in die Schuhe geschoben, also die Leute, die noch dem traditionellen Götterglauben anhingen. Die Heiden haben gleichzeitig die Christen beschuldigt, das mit verursacht zu haben. Und das Interessante finde ich hier eigentlich, es ist eine extrem ähnliche Dynamik, weil es ist eigentlich offensichtlich, dass weder die Heiden noch die Christen schuld waren. Es waren offensichtlich die Goten schuld, weil die hatten einen Führer namens Alarich. Und der war mit denen vor Rom gezogen, um Rom eigentlich zu erpressen. Die wollten andere Bedingungen zur Eingliederung, die wollten gewisse Privilegien und haben dann Rom belagert eine Zeit lang, bis sie es nicht mehr ausgehalten haben. Dann haben sie Rom geplündert, also sind in die Stadt eingefallen, haben die ganzen Wertgegenstände mitgenommen, haben sich auch an der Bevölkerung vergangen. Also es war wirklich ein kollektiv traumatisches Erlebnis für Rom, das dann auch dazu geführt hat, dass Westrom, also dass die Stadt Rom im Imperium nachher nicht mehr so eine große Rolle gespielt hat. Ich finde dieses Beispiel extrem gut. Das wird auch manchmal als Roms 9-11 bezeichnet. Obwohl es eigentlich, wenn man es jetzt so vergleicht, auch mit den Todeszahlen und dem Einfluss fast schlimmer war. Die Motive zur Gewalt waren halt andere. Ich meine, es ist jetzt nicht ein Terroranschlag von einer Terrorgruppe, aber trotzdem eigentlich eine kleine Gruppe, die nicht integriert wurde oder die nicht die Aufmerksamkeit gekriegt hat, die sie wollte und dann zur Gewalt gegriffen hat.
Ja, und das ist ja auch was man aus der heutigen Zeit kennt, dass Terrorangriffe häufig von Menschen verübt werden, die einer Gruppe angehören, die ja so ein bisschen marginalisiert wird, nicht ernst genommen wird oder drangsaliert wird. Also ich möchte es gar nicht entschuldigen, aber sind häufig eben so Anhänger von marginalen Gruppen. Zum Beispiel Incels, ich glaube der Attentäter von Christchurch in Neuseeland war auch so einer. Aber man sieht das häufiger, dass diese, meistensfalls natürlich Männer, die so Attentate verüben, dann so marginalisierten Gruppen angehören und eben häufig auch ihre eigene Gruppe ein bisschen mehr ins Rampenlicht rücken wollen oder mehr Respekt dann einflößen wollen für die Gruppe mit ihren Taten, die ja aus einer persönlichen Sichtweise, also aus einer egoistischen Sichtweise nicht sehr nützlich sind. Denn man stirbt da wahrscheinlich, manche von den Attentätern jagen sich dann auch selbst in die Luft, aber es ist auch jetzt bei dem Trump-Attentat zum Beispiel für jemanden, der mittelmäßig gut informiert ist, eigentlich sehr offensichtlich, dass man es sehr schwer haben wird, da lebend bei rauszukommen, wenn du einen Ex-Präsidenten mit einem Gewehr dann angreifst.
Ich habe es vorher schon angesprochen, oft führt es zu diesen Verschwörungsmythen, weil sich die Menschen fragen, wer profitiert denn von so einem Ereignis, wer profitiert hiervon? Und dann kann man natürlich alle möglichen Motive und Gründe zusammensuchen. Aber ich finde, man kann das natürlich auch ein bisschen gegen diese Entstehung verwenden und sich fragen, wer profitiert denn von den Verschwörungsmythen? Wir haben es vorher kurz angesprochen. Alex Jones beispielsweise profitiert enorm im Verkauf von seinen Supplements und Follows auf YouTube und so weiter. Jetzt zwar nicht mehr, weil er Schadensersatz bezahlen musste, aber Steve Bannon zum Beispiel hat eine republikanische Zeitschrift geführt, war Berater von Trump. Also es ist nicht so, dass diese Menschen das einfach nur machen, weil sie dir die Wahrheit in Anführungszeichen erzählen wollen. Bei diesem Fall in Rom um 410 ist es ähnlich. Da sind die Christen extrem daran interessiert, dass ihre Religion jetzt nicht den Bach runtergeht, weil die haben sich gerade erst etabliert in Rom als Staatsreligion. Und dann sagen natürlich die ganzen Heiden nach diesem schrecklichen Ereignis, ja, guckt, was passiert, wenn wir das Christentum annehmen. Das ist das erste Ereignis seit 800 Jahren, das so schrecklich ist. Also vorher gab es mal so einen Einfall von Gallien irgendwie. Ich meine, 800 Jahre ist schon lang. Und seit 800 Jahren ist nichts mehr passiert, was so schlimm war. Und jetzt, kurz nachdem wir das Christentum angenommen haben, passiert das. Und man sieht halt, wie die Heiden das für sich verwendet haben. Gleichzeitig haben die Christen dann gesagt, ja, Rom hatte schon immer Probleme mit überfallen werden und mit Katastrophen. Und auch als es die traditionellen Götter gab, war das schon so. Das hat nichts mit uns zu tun. Und man sieht da die Interessen einerseits der Heiden, weil sie ihre Religion behalten wollten, andererseits der Christen, weil sie ihre Religion behalten wollten. Und es ging hier da nicht darum, ich möchte glauben, was ich will, sondern es ging darum, wer hat Einfluss in Rom, wer kann Lehrer sein, wer kriegt eine Professur. Also es ging da tatsächlich um Geld. Und das muss man sich irgendwie bewusst sein. Also ich meine, es spielt schon eine Rolle, ob du als Christ steuerbefreit bist oder nicht.
Das ist ein interessanter Blickpunkt, also eine interessante Herangehensweise an die ganze Geschichte. Es gibt natürlich auch die psychologische Herangehensweise, wo man fragt, wie profitieren Menschen davon, wenn sie so Verschwörungsglauben anhängen? Ist das vielleicht so, dass das eine psychologische Funktion hat? Und das ist in der Literatur durchaus schon mal so wahrgenommen worden, dass Verschwörungsglauben und kollektives Trauma oder belastende Ereignisse zusammenhängen. Und da gibt es auch zum Beispiel ein Modell eines niederländischen Sozialpsychologen und Kriminologen, der eben beschrieben hat, wann so belastende Ereignisse Verschwörungsglauben fördern und wann sie im scheinbaren Widerspruch mit einer Verschwörung von oben den Glauben an die etablierten Institutionen fördern. Denn das passiert beides. Das hängt von Kontextfaktoren ab. Zum Beispiel auch, wenn Menschen sowieso schon extrem gestresst sind und dann passiert so etwas, dann ist es eher so, dass sie dazu tendieren, den etablierten Institutionen eher zu glauben. Und wenn so ein schockierendes Ereignis komplett aus dem Nichts kommt, dann, ja, vielleicht weil man dann so wachgerüttelt wird oder einfach erschüttert wird in seinem Alltag, stellt man sich vielleicht eher Fragen, die die etablierten Institutionen in Zweifel ziehen. Aber es gibt auf jeden Fall dann die psychologische Herangehensweise des einerseits diesen Zusammenhang untersuchen und festzustellen und dann zu erklären, okay, warum reagieren wir so als Menschen?
Genau, es gibt ja wie zwei Faktoren, das haben wir auch schon mal besprochen in der Folge. Ich glaube auch bei der Verschwörungsmythen-Folge allgemein und auch bei der Manosphere-Folge, dass es natürlich einerseits die Strippenzieher gibt, die diese Verschwörungsmythen produzieren, verbreiten, sich dafür einsetzen. Ich meine, in Rom waren es einfach intellektuelle Christen und Heiden, die irgendwas aufgeschrieben haben. Und dann gibt es halt auch die Menschen, die aus persönlichen psychologischen Gründen dann dem nachhängen, sich beeinflussen lassen und das glauben. Und es ist ja nicht unbedingt so, dass das was damit zu tun hat, dass diese Menschen, die Verschwörungsmythen glauben, besonders anfällig sind, sondern dass, ja, zwar doch eigentlich schon. Ich wollte nur sagen, es ist ja da so, dass psychologische Mechanismen gezielt ausgenutzt werden und nicht, dass einfach jeder, der Verschwörungsmythen glaubt, irgendwie minder begabt ist oder dumm ist.
Genau, einerseits ist es nicht so, dass jeder, der Verschwörungsmythen fördert oder in die Welt setzt, unbedingt daran glaubt, sondern häufig glauben die Menschen das nicht unbedingt, sondern nutzen das nur, um eben persönlich zu profitieren. Und andererseits ist es so, dass eben dieser extreme Stress durch einschneidende Erlebnisse, durch kollektives Trauma dann eben auch erklären kann, dass Menschen so reagieren, weil sie zum Beispiel das Gefühl des Terrors einfach reduzieren wollen. Da haben wir in einer der letzten Folgen auch drüber geredet, über diese Terror Management Theory, die eben beschreibt, wie Menschen Sachen rationalisieren, wie sie ihr Glauben zum Beispiel anpassen oder wie sie mit Hilfe von Glaubenssystemen dann Terror verarbeiten und sich selbst beruhigen. Und das kann natürlich hier auch so sein, dass man als Antwort auf ein schockierendes Ereignis wie zum Beispiel 9/11 dann eben so eine Verschwörungserzählung formuliert, die einem helfen kann zu erklären, warum so etwas passiert und warum man auch vielleicht selbst dann nicht unbedingt in Gefahr ist. Da muss man natürlich dann ein bisschen tiefer in den Hasenbau eindringen, ich weiß nicht, sagt man das so?
Wenn man Alice in Wonderland zitieren will.
Ja.
Das passt irgendwie eigentlich gar nicht so schlecht.
Auf jeden Fall gibt es da verschiedene Mechanismen, die erklären können, warum Menschen solchen Verschwörungsglauben anhängen. Und selten ist es eine psychotische Erkrankung wie die Schizophrenie, um nochmal auf unsere Sack zurückzukommen. Und das kann auch andere Gründe haben, zum Beispiel die Stressreduktion.
Obwohl, jetzt um auf die Sack zu antworten, ich schon finde, dieser Proportionality Bias spricht schon gut auf diesen Wahngedanken an, nämlich dass man versucht, Verbindungen und Beziehungen zwischen Ereignissen zu finden, die eigentlich nicht da sind. Und das ist ja auch das, wie wir Wahn am Anfang beschrieben haben. Man ist erstens resistent gegenüber Gegenbeweise, aber man hat auch das Gefühl, dass Dinge zusammenhängen, die man noch nicht ganz versteht, aber die das Ereignis erklären können. Und der Proportionality Bias sagt ja eben, dass wir das Gefühl haben, dass große Ereignisse auch große Gründe haben und dass man eben nicht akzeptieren kann, dass gewisse Dinge einfach zufällig passieren, dass der Mann im Einkaufszentrum vielleicht einfach in die gleiche Richtung geht.
Genau, ich denke da auch an so eine der natürlichen Reaktionen auf schockierende Ereignisse, die meisten Menschen, glaube ich, haben, nämlich so diesen Moment der Ungläubigkeit, dieses etwas nicht fassen können. Mhm. Also wenn etwas passiert, was so belastend ist, dass du es nicht aushalten kannst, dann hast du häufig so eine Reaktion von schockiert sein und ungläubig sein und es nicht fassen können. Und da ist das vielleicht auch so ein Coping-Mechanismus, dass du dann dir gewisse Verschwörungsmythen überlegst, die dann erklären, warum etwas so Schreckliches passieren könnte, wenn du selbst so mitgenommen bist davon, dass du eigentlich es gar nicht glauben kannst oder merkst, du bist da in so einem, ja, Zustand der Ungläubigkeit.
Es gab da bei dem Fall von Rom auch eine lustige Verschwörungstheorie dazu, beziehungsweise man hat dann Ostrom, also der Kaiser war damals in Konstantinopel, also das heutige Istanbul, die Schuld gegeben, dass sie Westrom vernachlässigt haben, also dass sie die Stadt Rom nicht mehr ernst genommen haben, dass das schon lange nicht mehr das Zentrum der Macht war und dass sie nicht beschützt wurde. Und der Kaiser war damals Honorius und er hatte anscheinend eine Hühnerzucht, die er sehr gemocht hat. Und einer der Kritiker des Ereignisses schreibt, dass Honorius, als er die Nachricht gekriegt hat, dass Rom gefallen ist, in Tränen ausgebrochen sei und einen kompletten Zusammenbruch erlebt hat, aber nur, weil er dachte, sein Huhn namens Roma sei gestorben. Und als man ihm dann gesagt hat, dass es nur die Stadt war, wäre er beruhigt gewesen.
Prioritäten.
Ja, also es ist nicht passiert, aber das war eben die Anschuldigung quasi an Ostrom, dass sie das passieren haben lassen, dass sie nicht eingegriffen haben. Obwohl es eben genau da so ein Fall ist, wo es viel zu viele kleine, komplexe Gründe gab, die eigentlich alle einzeln gesehen nicht mit einbezogen werden. Und dass man das erst im Nachhinein jetzt aus unserer historischer Sicht beurteilen kann, warum es denn eigentlich dazu gekommen ist. Und man kann eigentlich nicht mehr machen, als einfach alles zu nennen, was vorher passiert ist. Und ähnlich ist es auch bei 9/11.
Ja, das ist ja auch extrem vereinfachend häufig, wie die Menschen dann so schlussfolgern, warum dann die Verschwörungserzählung wahr sein sollte, wenn man eigentlich auch so viele andere Gründe finden könnte, warum es nicht wahr ist und andere Sachen plausibler sind.
Um diese Erklärungsgewalt von solchen Mythen irgendwie noch zu unterstreichen, es hat sich bei diesem Beispiel von Rom dann eigentlich komplett in das Gegenteil verkehrt, was man eigentlich zuerst wollte. Man wollte den Christen die Schuld geben, weil das ja eine relativ neue Religion war. Und die Christen haben versucht, sich zu verteidigen. Daher kommen die sogenannten Apologeten, also diese christlichen Kirchenväter, die versucht haben, das Christentum gegen die Kritik zu verteidigen. Und die hatten halt ein Rieseninteresse daran, dass das Christentum weiterlebt, dass das Christentum weiter Staatsreligion bleibt. Und ich weiß nicht, du kennst bestimmt Augustinus, den Kirchenvater Augustinus. Das ist ein spätantiker Philosoph und Theologe eben, der einen erheblichen Einfluss auf diese mittelalterliche Theologie und Philosophie ausgeübt hat, indem er eigentlich eine Zeit lang fast nichts anderes gemacht hat, als dieses Ereignis zu rechtfertigen und Gründe dafür zu suchen. Also auch ein bisschen verschwörerisch auf eine Art. Gleichzeitig hat er so die Geschichte von Rom aufgearbeitet, um irgendwie darin Beweise zu finden, dass die Christen keine Schuld haben. Und man sieht hier eigentlich, dieser Drang, solche Ereignisse zu erklären, kann weitreichende Folgen haben, weil Augustinus hat einfach nur für eine Orientierung gesucht für die, die durch den Zusammenbruch von Rom ratlos geworden sind. Er hat gedacht, wie können wir den Wert des Staates weiter erklären, die westliche Kultur bestimmen, das Christentum behalten? Und wir sehen jetzt, was daraus geworden ist. Das Christentum hat sich komplett durchgesetzt und unter anderem durch dieses Ereignis.
Ja, vielleicht war das so ein bisschen die Feuertaufe fürs Christentum. Mhm. Ja. Dann können wir aber mal abrunden und zu unserer Seldomly Asked Question zurückkommen, nämlich macht Terror uns schizophren? Und im ein bisschen weniger zugespitzten Wortlaut, gibt Terror uns mehr Wahngedanken? Ich würde mal sagen, man kann da schon diesen Zusammenhang sehen. Da gibt es einiges an psychologischer Literatur auch, die das belegt. Es gibt dann natürlich auch Schutzfaktoren, Risikofaktoren, also ob man vor dem belastenden Ereignis schon psychische Probleme hatte oder wie nah man dran war am Ereignis. Das ist natürlich auch ein wichtiger Faktor. Und da gilt auch so ein bisschen die Regel, je näher man dran war, je stärker man persönlich betroffen ist, desto disruptiver ist das für die eigene Psyche und desto größer ist eben die Gefahr, dass man dann gewisse Warngedanken annimmt.
Das finde ich eine gute Antwort. Ich würde ein bisschen undifferenzierter sagen. Ich glaube, große Ereignisse provozieren einfach weitreichende, große, komplexe Erklärungen, wie es der Proportionality Bias auch sagt. Und insofern diese Erklärungen völlig ignorieren, dass Geschichte manchmal einfach zufällig entsteht oder durch kleine Ereignisse große Ereignisse ausgelöst werden, auch im Sinne von der Chaos-Theorie zum Beispiel, dass ein Schmetterlingsschlag irgendwo auf dem anderen Ende der Welt einen Wirbelsturm auslöst, glaube ich, dass ein wichtiges Prinzip, Naturgesetz oder auch historisches Prinzip ignoriert wird und deshalb ist man darin auch resistent gegen Gegenbeweise und gesunden Menschenverstand. Und ich würde sagen, ja, es macht ein bisschen wahnhaft oder es macht zumindest eine Gesellschaft verständlicherweise auch anfällig für wahnhafte Ideen.
Genau, absolut. Das ist natürlich ein sehr erschütterndes Ereignis häufig und da kann man natürlich auch verstehen, dass man dann harte psychologische Reaktionen darauf hat. Was kein Wahngedanke ist, sondern eine absolut gerechtfertigte Überzeugung unsererseits ist, dass es uns wahnsinnig weiterhilft, wenn ihr unsere Posts kommentiert, unsere Folgen anhört, sie vielleicht mit einer Freundin oder einem Freund teilt oder jemandem, den ihr sonst nicht so gut kennt, einfach mal von Seldom Asked Questions erzählt und uns damit ein bisschen weiterhilft in der Podcast-Welt. Ihr kennt das schon, wenn ihr ein bisschen länger dabei seid. Das ist traditionell der Schluss unserer Folge. Und damit bedanken wir uns ganz herzlich bei euch fürs Zuhören.
Vielen Dank fürs bis zu Ende hören und bis nächste Woche.
Ciao.
Tschüss.
Das war Seldomly Asked Questions, produziert durch Freely Media. Artwork Christoph Heffelfinger. Musik Balance Cooper.
Also, du wolltest noch was rappen, oder?
Ja.
Ja, dann mach einfach.
Yay. Wir sind wieder im Studio. Wir reden heute über Coolio, Verschwörungstheorien, Steve Bannon, Infowars, Alex Jones hatten
Gefängnisstrafe gekriegt.
Yeah.